bisschen länger. Bis 6 wollte ich durch sein. Dann müssen wir jetzt etwas schneller vorwärts kommen. Uns ist die Botschaft von Heil und Verdammnis, von Himmel und Hölle anvertraut. Daher haben wir eine äußerst hohe Verantwortung gegenüber Gott, unserem Arbeitgeber, und gegenüber den Menschen, zu denen wir gesandt sind. Erstens, die vielleicht wichtigste Pflicht ist der Gehorsam. Wie ein Arbeitnehmer seinem Chef zu gehorchen hat, haben wir Gott zu gehorchen. Eigentlich ist das die Pflicht jedes Menschen, nicht wahr? Wir sind ja alle Geschöpfe Gottes, von daher ist es recht und billig, dass wir dem Schöpfer gehorsam sind. Aber wenn wir Christen sind, ist das noch viel mehr unsere Pflicht, Gott zu gehorchen. Eine Selbstverständlichkeit sollte das sein. Der Gehorsam bezieht sich zunächst auf unsere von Christus erhaltenen Aufgaben. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Wir sollen also Zeugen Jesu Christi sein. Matthäus 28, geht hin in alle Welt und so weiter. Ich soll ein Zeuge Jesu Christi sein, 1. Petrus Kapitel 3, seid bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert von der Hoffnung, die in euch ist. Es muss nicht jeder, keine Sorge, es muss nicht jeder hinausgehen und predigen. Das ist nicht jedermanns Aufgabe. Aber jeder Christ soll bereit sein, Zeugnis zu geben von seinem Glauben, zu erzählen, was Jesus für ihn getan hat. Das ist unser Auftrag. Also Weitergabe des Evangeliums. Wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes lehren. Wir sollen Seelsorge üben an Menschen, die belastet sind mit irgendwelchen Problemen, ein offenes Ohr haben für sie. Und unsere Aufgabe ist es auch, vor allem als Gemeindeleitung, Gemeindezucht zu üben. Da, wo Menschen nämlich in der Sünde verharren und sie nicht umkehren wollen, obwohl man sie mehrfach ermahnt hat. Da muss Gemeindezucht geübt werden und das kann auch bedeuten, ein Gemeindemitglied aus der Mitgliedschaft auszuschließen. Sollte es zu einem Konflikt zwischen menschlich-staatlichen Anweisungen und Gottes Geboten kommen, hat Gott immer Vorrang. Glücklicherweise kommt es hier in Deutschland kaum zu solchen Konflikten. Aber diejenigen, die älter unter Ihnen sind, die haben solche Konflikte vielleicht noch erlebt in der früheren Sowjetunion, wo es etwa verboten war, im Privathaus Versammlungen durchzuführen, Kinder zu unterweisen. Ich las, es war nicht erlaubt, Menschen, die unter 18 sind, zu schulen in Gottes Wort. Das stimmt doch, nicht wahr? Aber Gottes Wort sagt, wir müssen es tun. Und deswegen haben eure Väter recht getan, wenn sie dennoch die Kinder unterwiesen haben, als die Kinder 6, 8 oder 10 Jahre alt waren. So sagt es Petrus auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn die Menschen verbieten, das Wort Gottes zu predigen, wir müssen es dennoch verkündigen. Dieser Konflikt kann sogar in unseren freiheitlichen Ländern des Westens bald eintreten, wenn wir etwa Formulierungen gebrauchen wie Abtreibung ist Sünde oder Homosexualität ist unnormal und ist auch eine Unmoral. Wer das heute sagt, dem kann es blühen, dass er wegen Diskriminierung verklagt wird. In Schweden hat es schon solche Fälle gegeben. In Deutschland sind mir die Fälle noch nicht bekannt, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis auch hier solche Fälle auftreten werden. Dennoch werden wir die Wahrheit sagen müssen. Und die Wahrheit ist, dass Homosexualität eine Sünde und etwas Unnatürliches ist. Das Zweite, was wir Gott gegenüber verpflichtet sind zu tun, neben dem Gehorsam, ist Treue. Die uns von Gott übertragenen Aufgaben sollen wir nicht lässig tun, sondern mit brennendem Herzen, wie es Römer 12, Vers 11 sagt, und mit großer Treue. Egal, welche Aufgabe du hast in der Gemeinde, tu diese Aufgabe immer so, als wenn Gott zuschauen würde. Er schaut auch zu. Er sieht genau, was wir tun, wie wir es tun und welche Motive dahinter stehen. Tu die Aufgabe in Treue, als tätest du sie für Jesus selbst. Gott erwartet von uns keine olympischen Großleistungen, sondern Treue im Kleinen. Da gibt es ganz viele Stellen, kann ich jetzt leider nicht aus Zeitgründen lesen, aber die PowerPoint ist ja hier. Wer sie nachschauen will, kann gerne sie bei den Brüdern erbitten und dann die Bibelstellen nachschlagen. Zur Treue gehört vor allem die Hingabe an das Gebet und das Wort Gottes. Das ist auch wieder ja eine wichtige Aufforderung für die leitenden Brüder. Ich war Apostelgeschichte 6, wir kennen diese Stelle, wo die Witwen in der ersten Gemeinde übersehen wurden und nicht bedacht wurden bei der täglichen Nahrungsausgabe. Und dann gab es ein Gemurre in der Gemeinde und die Apostel sagten, wir können das nicht leisten, wir können nicht noch dafür sorgen, dass alle ihr Essen bekommen. Unsere Aufgabe ist es, zu beten und Gottes Wort zu predigen. Das ist die Aufgabe der Ältesten, ganz wichtig, nicht wahr? Sie dürfen sich nicht, was weiß ich, mit der Bestuhlung des Saales in Beschlag nehmen lassen oder mit der Technik oder mit dem Kochen fürs Gemeindefest. Das ist nicht Aufgabe der Ältesten, sondern das Wort und das Gebet hat oberste Priorität. Und dafür muss die Gemeindeleitung sich immer wieder neu Zeit nehmen und alle die, die einen verantwortlichen Dienst in der Gemeinde haben. Jesus selbst ist uns hier das größte Vorbild. Von ihm heißt es immer wieder, er zog sich zurück ins Gebet. Manchmal sogar eine ganze Nacht. Eine ganze Nacht. Hat schon mal jemand von euch eine ganze Nacht gebetet? Bitte mal die Hand heben. Ich auch noch nicht. Doch, da ist hier einer, der sich meldet. Das finde ich toll. Ich habe das auch noch nicht geschafft. Irgendwann schläft man selbst auf den Knien fast ein, wenn man betet. Aber von Jesus heißt es, er betete die ganze Nacht und suchte seinen Vater und zeigte damit, wie wichtig die Zwiesprache mit dem allmächtigen Gott ist. Die sogenannte stille Zeit darf nicht vernachlässigt werden. Wir brauchen das für unsere Seele, für unser Innerstes. Gottes heiliges Wort müssen wir täglich lesen, so wie wir unser Brot oder unsere Brötchen täglich essen. Und die Hände müssen wir falten zum Gebet vor dem allmächtigen Gott. Das ist die stille Zeit, wie die Pietisten das genannt haben. Die stille Zeit vor Gott, wo wir auf sein Wort, auf seine Stimme hören. Und wo wir die Anliegen ihm im Gebet sagen. Josua 1, Vers 8, dieses wunderschöne Wort, wo Gott zu Josua sagt, lass das Wort des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern forsche in ihm Tag und Nacht. Dann wirst du Gelingen haben, wirst Segen haben auf deinen Wegen. Wer sich mit Gottes Wort beschäftigt, für wen Gottes Wort Nummer eins ist und wer den Herrn auf Knien sucht, der wird den Segen Gottes erleben. Liebe Geschwister, tut das wieder vermehrt, sucht Gott. Die Zeit, die ihr für das Gebet einsetzt, die wird Gott euch anderweitig geben. Er hat da Möglichkeiten, über die wir nur staunen können. Von Martin Luther stammt der Ausspruch, heute habe ich viel zu tun, heute muss ich viel beten. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Wenn ich viel bete, dann fehlt mir ja die Zeit zur Arbeit. Nein, sagt Luther, bete viel. Und dann wird Gott deine Arbeit segnen, so segnen, dass du am Ende noch Zeit übrig hast. Untersuchungen unter Vollzeitlern zeigen, dass nicht, also Vollzeitlern heißt Leute, die freigestellt sind für den Dienst, zeigen, dass nicht wenige von ihnen bei Arbeitsüberlastung an der stillen Zeit einsparen. Dabei sollte das Umgekehrte gelten. Heute habe ich viel zu tun. Deshalb muss ich viel beten. Gott segne die Arbeit derer, die ihn durch Gebet ehren. Das dritte, Vorbild. Paul Pressler, das ist ein Anwalt aus Texas, erzählt in seiner Biografie von seinem Vater, der zunächst stets ein Besucher der örtlichen Baptistengemeinde in Texas war. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war. Doch dann verließ der Pastor dieser Baptistengemeinde seine Frau und brannte mit einer anderen durch und ließ auch die Gemeinde im Stich. Vater Pressler schimpfte von da an über alle Baptistenpastoren und mied den Gottesdienst. Das Vorbild hat gewaltige Auswirkungen. Reden und Tun müssen übereinstimmen, sonst haben Diener Gottes verloren. Wer ein einziges Mal einen schweren Fehler begeht, hat viel Vertrauen verspielt. Liebe Gemeinde, das ist etwas ganz Wichtiges. Jemand sagte mal, du kannst deinen Kindern noch so viel predigen. Sie machen dir doch alles andere nach. Sie machen dir doch alles nach. Und das stimmt. Du kannst deinen Kindern noch so viel predigen. Sie machen dir doch alles nach. Sie sehen dich, wie du handelst, wie du agierst. Du bist nämlich das wichtigste Vorbild für deine Kinder. Und wenn dieses Vorbild nicht stimmt, dann werden deine Kinder die gleichen Fehler machen wie du. Deswegen ist das Vorbild etwas ganz Wichtiges in der Familie und in der Gemeinde. Alle die, die in der Gemeinde eine Leitungsfunktion haben, müssen Vorbilder sein in ihrem Reden und Tun. Man sitzt in gewisser Weise als Pastor, als Ältester im Glaskasten, das stimmt. Meine Frau empfand das auch manchmal als anstrengend. Sie spürte das auch, als wir die erste Dienststelle antraten. Ich habe das nie so stark empfunden, aber sie empfand das, wahrscheinlich weil sie einfach empfindsamer ist, sie empfand das, dass die Leute auf sie schauen, besonders die Frauen aus der Gemeinde. Wie verhält sich die Frau Pastor in dieser oder jener Situation? Man sitzt im Glaskasten. Das ist bei Ältesten auf jeden Fall so, aber auch bei Jugendleitern, beim Dirigenten, beim Leiter des Kindergottesdienstes. Die Kinder schauen auf dich, vergiss das nicht. Du bist Vorbild. Arbeite an dir und lass dich durch die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu verändern, dass du ein gutes Vorbild bist. Die Spuren, die wir hinterlassen, prägen die nachfolgenden Generationen. Das Neue Testament fordert die Gemeindeleiter auf, Vorbild für die Gemeinde zu sein. Am liebsten würde ich jetzt diese Bibelstellen mit euch lesen, aber wir haben gleich 6 Uhr, das geht gar nicht. Es sind so wichtige Stellen, wo Petrus etwa im Petrusbrief sagt, ihr Ältesten, seid Vorbilder der Herde. Seid Vorbilder der Herde. Die Schafe schauen auf euch. In allen Bereichen. Der Vorbildcharakter erstreckt sich vor allem auf folgende Bereiche, auf das Reden, auf die Moral, auf die Demut und auf die Familie. Auf das Reden, unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein, sagt die Heilige Schrift. Wir sollen so sprechen, dass es trifft und wir sollen kein Wort zu viel sagen. Das weiß der Volksmund auch. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die Moral, ein Ältester, der einmal im sexuellen Bereich fällt, ist für das ganze Leben geliefert. Ich werde nachher bei den Versuchungen zu diesem Thema noch mehr sagen. Die Demut, auch da weiß Petrus manches zu sagen, haltet fest an der Demut, umklammert die Demut, sagt das Neue Testament. Gott widersteht den Hoffärtigen, den Hochmütigen, den Arroganten, aber er gibt Gnade den Demütigen. Demut heißt zu wissen, Gott steht über mir und ich bin ihm verantwortlich für alles. Demut heißt nicht unterm Teppich kriechen, nein, keiner Weise. Aber Demut heißt zu wissen, es steht einer über mir. Und der wird mal von mir Rechenschaft verlangen. Ich habe keinen Grund, stolz zu sein. Alles, was ich bin und habe, verdanke ich ihm. Ja, und die Familie hatte ich gerade schon angeschnitten. Und dazu sage ich nichts weiter. Die Bibelstellen reden eigentlich für sich. Die müssten wir jetzt noch der Reihe nach lesen. Aber das möchte ich nicht tun, sondern ich möchte die Möglichkeit geben, noch für 5 Minuten Rückfragen zu stellen, bevor wir in die Pause gehen. 6 Uhr wollte ich durchkommen. 5 Minuten Rückfragen zu diesem Thema. Die Vorrechte und Pflichten der Diener Gottes, des Bodenpersonals. Die Vorrechte und Pflichten.